ARD Sounds. MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Unter Büchern unterwegs auf der Leipziger Buchmesse. Es ist wohl gefüllt. Wir haben eine halbe Stunde lang Gelegenheit zu sprechen mit Jana Hensel. Herzlich willkommen, Jana Hensel.
Schön, freue mich, dass so viele Leute da sind. Herzlich willkommen.
Ich glaube, ausführlich vorstellen muss ich Jana Hensel nicht. Ich sage es mal trotzdem, sie stammt aus Leipzig, ist Autorin, schreibt für Zeit und Zeit Online auch, glaube ich. Autorin zahlreicher Bücher. Eines der wiederkehrenden Themen in diesen Büchern ist die Beschäftigung mit dem Osten. Von diesem handelt auch ihr neues Buch. Es heißt, es war einmal ein Land. Und jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass ich mich nicht verlese. Warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Ich habe trotzdem eines der früheren Bücher nochmal mitgebracht, weil ich es damals sehr beeindruckend fand und auch immer noch finde. Zonenkinder war eines der erfolgreichen Bücher, Wer wir sind mit Wolfgang Engler noch ein anderes. Aber ich will mal auf Zonenkinder gehen, weil es das Buch ist, von dem ich glaube, dass man am ehesten andocken kann mit diesem Buch. Es ist in der Ich-Form geschrieben, wie ihr neues Buch auch. Es handelt also auch von Ihnen selbst, sehr persönlich. Inwiefern ist es vielleicht doch eine Fortsetzung, was Sie jetzt gemacht haben?
Ja, ist gleich so eine schwierige Frage. Ich meine, da sind 25 Lebensjahre zwischen beiden Büchern. Ist das eine Fortsetzung? Naja, ich tue mich schwer, einfach Ja zu sagen. Sie merken es schon. Also bei Zonenkinder war ich 24. Ich war Studentin. Ich hatte eine Idee. Ich habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Dann war ich froh, dass ich einen Verlag gefunden habe. Dann erschien dieses Buch und das war sofort ein enormer Erfolg und hat mich natürlich völlig überrannt. Ich weiß noch, wie ich bei Harald Schmidt saß, mein erster Fernsehauftritt überhaupt, und zu dem sagte, wissen Sie was, ich werde nie wieder ein Buch schreiben. Und er lachte mich aus und sagte, naja, junge Frau, Sie werden auch so. Und jetzt bin ich natürlich, ich bin Journalistin seit über 20 Jahren, ich habe viel über den Osten geschrieben, das heißt, in dem neuen Buch schöpfe ich natürlich aus ganz viel Wissen und Erfahrung. Ich glaube, ich kann inzwischen besser schreiben als damals, weil man natürlich auch schreiben lernt im Schreiben. Und es ist ein Buch, das ist ja nicht plakat, das, der erste Satz des Buches ist, das ist ein Buch, was ich nicht schreiben wollte. Und das stimmt. Also, während Zonenkinder noch voller Aufbruch und Euphorie ist, ist das natürlich inzwischen, ja, es ist im Prinzip eigentlich eine Klageschrift. Insofern, thematisch hängen beide Bücher miteinander zusammen, aber im Ton und in den Analysen sind sie natürlich quasi, ja, sind sie das Gegenteil, würde ich sagen. Setze ich mich nochmal anders hin, damit die Leute mich ja auch hier ein bisschen sehen.
Vielleicht ist das die Stelle, an der ich nochmal auch für unser Publikum hier, die, vielleicht haben noch nicht alle das Buch gelesen, sage, ich habe es in der Besprechung bei MDR Kultur bezeichnet als eine politische Biografie dieser ostdeutschen Länder in den letzten 35 Jahren, eben auch begleitet von ihrer persönlichen Biografie, von ihren beruflichen Ortswechseln, von all dem, was sie persönlich erlebt haben. Und es gibt in diesem Buch, das ja eben Abschied von der Demokratie im Untertitel trägt, eine Metapher, die mich wirklich umgehauen hat. Und das ist die Metapher von der gescheiterten Liebesbeziehung der Ostdeutschen mit sozusagen dem neuen Land. Also voller Euphorie gestartet 1990. Und jetzt ist Ihre These, dass Sie sich trennen. Vielleicht können Sie zu dieser Metapher noch mal was sagen. Also die finde ich wirklich umwerfend.
Das ist nett, dass Sie das sagen. Also gehen wir doch noch mal zurück an den Anfang des Buches oder an den Moment, wo ich gedacht habe, ich muss dieses Buch schreiben, was ich nie schreiben wollte. Das war nach der Bundestagswahl vor einem Jahr im Februar. Sie erinnern sich ganz sicherlich. Die Wahlkarten, die Karte des Ostdeutschlands war im Prinzip komplett blau. Und wenn man beide Wahlkarten Ost und West nebeneinander hielt, ja, dann sah man sozusagen die Umrisse der alten DDR wieder, quasi in AfD-Farben. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja, es ist vorbei. Hier, das, wir, Wir sehen, dass die AfD seit 10 Jahren kontinuierlich wächst. Und natürlich sind wir immer wieder aufs Neue schockiert über die Wahlergebnisse. Aber das selbst, und wir sind hier in Leipzig, dass selbst einer der beiden Wahlkreise in Leipzig, nämlich der Leipziger Norden, an die AfD gefallen war, also eine progressive, lebendige Großstadt, das war der Moment, wo mir klar war, wir haben es hier mit einem anderen Phänomen zu tun, als nur mit einem politischen, sondern eben mit einem gesellschaftlichen. Und dann muss man natürlich anfangen zu schreiben, und es gibt viel politische Analyse in dem Buch. Es ist eine Geschichte der ostdeutschen Gesellschaft, eine politische Geschichte der ostdeutschen Gesellschaft von 1990 bis heute. Aber man muss es natürlich erzählen, man muss nach Bildern suchen. Und dieses "Es ist vorbei", das ist ein Satz, den benutzt man im Privaten, wenn man sich trennt. Und ich weiß, ich habe mich auch schon mal in meinem Leben getrennt, und ich weiß aber, wie schwer das fällt, sich zu trennen von einem Liebenden, von einem Menschen, den man liebt. Und man weiß auch, dass ein Satz wie "Es ist vorbei", das verändert das ganze Leben. Und deswegen glaube ich, dass die ostdeutsche Gesellschaft, die heute zu in diesen Teilen AfD wählt, dass die sich verabschiedet von diesem Land, aber dass dieser Schritt ihr nicht leicht gefallen ist. Und insofern liegt die Frage nahe, zu stellen, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es zu dieser Trennung kommen? Und ich glaube, dass man diese Frage nur beantworten kann, wenn man noch einmal die ganze Geschichte erzählt. Und deswegen gehe ich zurück ins Jahr 1990.
Das machen Sie dann, und bevor wir jetzt im Gespräch dahin gehen, will ich noch mal versuchen, das zu übersetzen auf Gesamtdeutschland und das Wahlverhalten. Also wenn die Ostdeutschen sich trennen aufgrund der hohen Wahlergebnisse für die AfD, wie beschreiben wir dann, oder anders gefragt, warum tun wir es nicht auch für die Teile, die es im Westen auch tun? Also könnte man nicht in der Metapher auch sagen, die haben die Visitenkarte des Scheidungsanwalts auch schon auf dem Tisch liegen, wenn sie 20% oder 25% AfD wählen?
Naja, 25% haben wir nicht. Die AfD hat im Westen bisher bei keiner Wahl diese für sie magische Grenze von 20% erreicht. Und ich würde schon sagen, das gibt nochmal einen enormen Unterschied zwischen Ost und West. Und ich glaube, und das ist sozusagen auch, das steht am Ende meiner Analyse, es gibt eben für die AfD-Wählerei im Osten sehr, sehr viele Gründe. Gäbe es zu wenige, wäre sie nicht so erfolgreich. Da schichtet sich enorm, enorm viel auf. Und deswegen versucht das Buch eigentlich auch zwei Zeitlinien zu erzählen, weil ich glaube, dass in der Gegenwart zwei Zeitlinien aufeinandertreffen. Also die langfristige Entwicklung von 1990 bis heute und dann die kurzfristige von 2015, also diese letzten Krisenjahrzehnte. Und wenn Sie mögen, reden wir vielleicht mal konkret über meine Erkenntnisse, dann wird auch klar, was ich meine. Ich glaube ganz stark daran, und das sieht man auch in den Zahlen, dass es gibt eine ostdeutsche DNA des Rechtsrucks. Ich glaube, dass, obwohl der Rechtsruck ein internationales Phänomen ist, obwohl wir es in Amerika sehen, in Frankreich, in Italien, natürlich auch in den osteuropäischen Ländern, glaube ich ganz fest daran, dass der Rechtsruck eines jeden Landes sozusagen die landeseigene Geschichte erzählt. Und die hohen Unterstützungswerte der AfD in Ostdeutschland erzählen auch die gescheiterte Geschichte der Wiedervereinigung.
Es gibt einmal von Ihnen die Formulierung, im Grunde sei es beeindruckend, wie lange die Ostdeutschen versucht haben, an der Demokratie festzuhalten. Sie erläutern das am Wahlverhalten der Ostdeutschen in Zeiten, die Sie, glaube ich, Ruhelosigkeit nennen. Also vielleicht können wir jetzt ja doch mal zurückgehen in diese Jahre seit der Wiedervereinigung. Worin bestehen Ihrer Meinung nach diese Bemühungen der Ostdeutschen, an der Demokratie festzuhalten?
Genau, also es gibt eigentlich für mich, selbst für mich persönlich, auch zwei doch große und überraschende Erkenntnisse, die ich in meiner Recherche gewonnen habe. Und sehen Sie, ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit dem Osten und komme dennoch immer noch zu solchen Erkenntnissen. Das heißt, wir haben auch ganz viel immer noch nicht erzählt. Ganz viel Wissen über den Osten ist noch nicht kanonisiert, nicht sortiert. Jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, habe ich das Gefühl, ich gehe wieder neu los und muss die Dinge suchen. Die erste große Erkenntnis ist eben, dass jener Rechtsruck, den wir heute sehen und dann, wo wir an einem Art Endpunkt stehen, dass diese Entwicklung beginnt eben nicht 2015. Da wurde die Wut sichtbar. durch die Flüchtlingskrise von Angela Merkel, sondern der Abschied von kleinen Teilen der ostdeutschen Gesellschaft setzt im Jahr 2005 ein, also mit der Einführung von Hartz IV. Und das ist ja eine entscheidende Erkenntnis, weil es völlig andere politische Fragen aufwirft. Also wenn wir wissen, dass Teile der ostdeutschen Gesellschaft sich abwenden nach 2005 mit der Einführung von Hartz IV, dann ist es ein klarer Hinweis darauf, dass es auch um soziale und ökonomische Fragen geht und nicht nur um Einstellungsfragen und sozusagen Rassismen, wie wir es dann 2015 sehen. Und wenn Sie sagen, und warum ist 2005 wichtig? Die Ostdeutschen kommen eigentlich schon, oder Teile der ostdeutschen Gesellschaft kommen schon seit dem Jahr 1990 eigentlich aus einer Krisenerfahrung. Wir haben einen unglaublich, also Ende des Jahres 91, das ist eine Zahl, die mich jedes Mal wieder schockiert, Ende des Jahres 91 haben 3 Millionen Ostdeutsche ihren Arbeitsplatz verloren. 1 Million sind arbeitslos und rund 2 Millionen befinden sich in Umschulungsmaßnahmen, in AB-Maßnahmen, sind auf Kurzarbeit null. Und trotz dieser enormen sozialen und ökonomischen Herausforderungen, mit der die ostdeutsche Gesellschaft die ganzen 90er Jahre hindurch konfrontiert war, halten sie sozusagen an den demokratischen Parteien fest. Sie gehen von Kohl, dann sozusagen treten sie nach links und wählen Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat beide Amtszeiten den Ostdeutschen zu verdanken, weil sie ihn in wesentlich größeren Zahlen wählen als die Westdeutschen. Aber jener Gerhard Schröder führt eben dann besagte Hartz-IV-Reform ein, die größte Sozialreform in der Geschichte der Bundesrepublik mit verheerenden Auswirkungen auf den ostdeutschen Arbeitsmarkt. Und dennoch wählen die Ostdeutschen eben weiter, also die Erschütterung, die wir heute sehen, dieser enorme Vertrauensverlust in Medien, in Parteien, in demokratische Institutionen, Den gibt es in jenen Jahren noch nicht. Daran sieht man sozusagen, die Ostdeutschen halten fest an dieser Demokratie. Die Abkehr beginnt später und jetzt in den letzten 10 Jahren hat man so das Gefühl, steigt sie ständig. Das heißt, wir haben es schon mit einem Phänomen zu tun, das sich in den Jahrzehnten auf eine Art sozusagen angehäuft hat, angeschwemmt hat, aufgestapelt hat.
Ich finde es sehr spannend, dass Sie diese Haltungen heute stärker auf die Nach-Wiedervereinigungserfahrung zurückführen als beispielsweise auf DDR-Sozialisierung. Also ich habe immer auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sowas wie die Skepsis gegenüber Medien auch, also bei den Älteren zumindest, die in der DDR noch sozialisiert sind, darauf fußt, dass Sie ja, um es mal deutlich zu sagen, in der DDR mit Lügenpresse groß geworden sind. Also man weiß, dass damals in der aktuellen Kamera mit Lügen eröffnet wurde oder früh im Kiosk, im Briefkasten eben eine Zeitung steckte, die voller Lügen steckte. Und Sie denken, die Prägungen sind stärker danach erst sozusagen, haben sich zusammengefügt.
Also wissen Sie, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Fakten und schaue mir wirklich, also sozusagen das Diktaturerbe der Ostdeutschen, das ist ja sozusagen ein Topos geworden. Ich kann nur sagen, man findet ihn nicht, man findet ihn in den Zahlen nicht, sondern ich komme nochmal zurück auf dieses Bild der Liebesbeziehung. Tatsächlich startet diese ostdeutsche Gesellschaft mit großer Euphorie und einem enormen Vertrauensvorschuss auch in diese Demokratie und in diese tragenden Institutionen. Ich habe mir nochmal Jugendforschungsstudien angeschaut, der ersten Hälfte der 90er Jahre. Da geht es um meine Generation. Ich war 13, 89. Da werden die 13- bis 18-Jährigen befragt. Und Wunder was, total überraschend, Ost- und Westdeutsche meiner Generation sind in diesen frühen 90er Jahren in eigentlich allen Wertefragen sind sie derselben Ansicht. Also die Vorstellung, dass der Ostdeutsche quasi, dass die Ostdeutschen deformiert aus diesen 40 Jahren DDR gekommen sind, die finde ich in den Zahlen nicht. Aber ich muss Ihnen natürlich recht geben, dass es zumindest Erfahrungen gibt, die im Nachhinein rückgekoppelt werden an andere Erfahrungen. Und als der Begriff der Lügenpresse auftauchte, das war so um das Jahr 2015 herum, habe ich eher nicht an die Erfahrung mit dem DDR-Fernsehen gedacht, sondern habe eher daran gedacht, ja, darin zeigt sich eben auch ein lange schwelender, lange ungelöster gesellschaftlicher Konflikt, nämlich derjenige, den ich auch immer beklagt habe, nämlich, dass die Ostdeutschen in den überregionalen Medien eben gerne defizitär beziehungsweise aus westdeutscher Perspektive gezeichnet haben und dass wir gerade viele, gerade im Osten gemachten Erfahrungen in den 90ern, in den 2000ern viel zu wenig medial abgebildet haben. Das hat sich verpuppt, diese Erfahrung hat sich sozusagen verfestigt und taucht heute wieder im anderen also außerhalb des demokratischen Spektrums auf der radikalen Seite wieder auf. Wenn die AfD jetzt, wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt, fordert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen und den Rundfunkstaatsvertrag aufzukündigen, dann löst das kein Problem. Aber es ist das Ergebnis sozusagen eines lange aufgestauten, nie gelösten gesellschaftlichen Konflikts.
Was ich als Nebeneffekt des Gesprächs und auch der Lektüre sehr spannend finde, ist, dass wir feststellen, dass diese innerostdeutsche Diskussion über sowas wie Prägungen auch nie wirklich ausführlich geführt wurde, weil, also können Sie uns beide persönlich als Beispiel nehmen, Sie sagten, Sie waren 13, als die Wiedervereinigung stattfand. Und standen an einem bestimmten Punkt in ihrer Biografie. Ich war 25 und stand an einem anderen Punkt in der Biografie und habe stärkere Prägungen natürlich noch mitgenommen. Und jemand, der damals 35 war oder die Elterngeneration, die waren alle mit anderen eigenen Sorgen beschäftigt. Das heißt, es hat sich auch sozusagen nie Gelegenheit gefunden, dass die miteinander das mal klären, was das für sie bedeutet hat.
Das finde ich nicht. Da muss ich Ihnen widersprechen. Das ist nicht meine Analyse. Es hat Zeiten gegeben in den 90ern, die waren unglaublich voll. Die waren tatsächlich voll mit Erfahrung. Es gab natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, es gab im Prinzip von Anfang 90 eine große Abwanderungsbewegung. Junge, gut ausgebildete Ostdeutsche sind in den Westen gegangen und zu großen Zahlen auch dort geblieben. Also die Generationen sind sich auch, die hocken nicht sozusagen so stark zusammen. Es gab auch eine starke Auseinanderbewegung. Aber spätestens seit 2015 erlebe ich die ostdeutsche Gesellschaft als eine sehr politisierte Gesellschaft. Ich erlebe sie als eine Gesellschaft, die spricht, die miteinander diskutiert. Ich war so viel unterwegs, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, ich habe auch so viele Veranstaltungen gemacht. Es gibt einen großen Redebedarf. Und gerade nach 2015 habe ich das immer wieder erlebt, sind viele Leute auch nochmal sehr stark in sozusagen einen inneren Dialog, in einen inneren Monolog gegangen, haben ihr Leben bilanziert, haben sich gefragt, was ist da eigentlich passiert und so weiter und so weiter. Also, und es hat immer auch sehr viele zahlreiche Bücher von vielen Autorinnen und Autoren gegeben, die sich mit Ostdeutschland beschäftigen. Was ich sagen würde, wir sind nicht hegemonial geworden. Also wir führen dieses Gespräch und die Ostdeutschen wissen sehr viel über sich selbst und ihre Lebensumstände. Aber trotzdem steht Friedrich Merz in seiner Neujahrsansprache im Kanzleramt und sagt, wir sind stolz auf 80 Jahre, auf das, was wir in 80 Jahren geschafft haben. Also da geht was auseinander. Da sind wir sind nicht Teil dieser großen deutschen Erzählung geworden, sondern eher an der Peripherie geblieben. Wir stehen eher weiterhin am Rand. Und auch das ist ein ungelöstes gesellschaftliches Problem. Aber gesprochen und diskutiert haben die Leute eigentlich immer.
Der Abstand wächst wieder, sagen Sie an einer anderen Stelle im Buch, zwischen den Ost- und den Westdeutschen. Und da kann man sicherlich einzelne Zahlen nehmen, das Einkommen. Man sieht es auch am Wahlverhalten sozusagen, dass es da weiter auseinanderläuft. Also die Ostdeutschen sind immer quasi, einmal steht im Buch, glaube ich, auch drin, eine Minderheit geblieben, die sich als fünftes Rad am Wagen fühlt, weil sie eben die große Vision dieses wiedervereinigten Deutschlands nicht sehen, die sie einschließt vielleicht.
Na, ich würde ja weitergehen und sagen, sie fühlt sich nicht als fünftes Rad am Wagen, sie ist es. Und das hat aber sozusagen mit Mehrheitsverhältnissen zu tun, die wir nicht aufheben können. Also die Ostdeutschen sind weniger als 20%. Und würde man sich die Wahlergebnisse aus den ostdeutschen Ländern jeweils getrennt anschauen zu den Westdeutschen, würde man sehen, dass sie immer jeweils anders gewählt haben. Dass sie sozusagen anders auf sie einstürzenden Krisen reagiert hätten als die westdeutsche Gesellschaft, weil die hohe Arbeitslosigkeit der 90er Jahre war ein rein ostdeutsches Problem. Genauso wie sozusagen dann die Auswirkungen von Hartz IV. Aber eben in dieser Minderheitenposition zu bleiben und deswegen sozusagen gar nicht in das Privileg zu kommen, eigene Krisen auch politisch zu bewältigen, zu verarbeiten, das ist eben sozusagen, das ist der große Mechanismus, der hinter dieser Vereinigung steht. Und den können wir auch nicht beseitigen, weil es diese Mehrheitsverhältnisse gibt. Aber wir müssen politisch damit umgehen. Wir hätten sie politisch sehen müssen. Und das passiert zu wenig. Und wenn ich mit den Spitzenpolitikern aus Ostdeutschland heute rede, dann sagen die, naja, wir sehen jetzt sozusagen Wirtschaftsrezession, auch starke Abstiegsängste in Baden-Württemberg, in Bayern, in sozusagen innerhalb sozusagen dieser lange stark prosperierenden Wirtschaft. Und da sind die Ängste eher groß, dass man noch stärker an den Rand gerät in dieser Krisensituation, die man im Moment hat.
Ich muss jetzt trotzdem einen kleinen Schnitt machen und auf den Untertitel Sie nochmal ansprechen.
Gerne, Sie dürfen mich alles fragen.
Weil ich bin auch viel unterwegs im Land, mache Filme, frage die Leute, was sie wütend macht, was sie umtreibt. Und dort würden viele ihrem Untertitel widersprechen. Ja. Nämlich viele Wähler und Wählerinnen, glaube ich, empfinden es als sehr demokratisch, andere Parteien zu wählen, also nicht nur die AfD, auch das BSW überhaupt, dahin zu gehen und ein Kreuz zu machen für eine Partei, die auf dem Zettel steht.
Ja.
Warum ist das für Sie so absolut als Abschied interpretiert?
Absolut, das ist die Verteidigungshaltung nicht nur der Unterstützerinnen und Unterstützer der AfD, sondern auch der Funktionäre der Partei. Und ja, es ist natürlich, jeder hat natürlich das demokratische Recht, eine Partei zu wählen. Aber wissen Sie, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD dann anschaut und beispielsweise den jüngst veröffentlichten Regierungsentwurf der AfD für Sachsen-Anhalt, dann kann man da sehen, dass da nichts von der Demokratie mehr drin ist, von der wir hier sprechen. Also da sehen wir eine extreme Ideologisierung von Bildungspolitik, einen enormen Druck auf Kulturpolitik, da droht man sozusagen mit der Streichung von Geldern für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Demokratie einsetzen. Da wird eine nochmalige Verschärfung der Migrationspolitik angekündigt und eben jener Ausstieg aus dem Rundfunkstaatsvertrag und die Einführung eines sogenannten Grundfunks, wo ich mich frage, ist das dann DDR 1, DDR 2? So. Und deswegen ist das Argument zu sagen, wir bleiben sozusagen Demokraten, wenn wir die AfD wählen, das ist Haarspalterei. Aber mich nicht falsch verstehen. Ich glaube, wir brauchen die Brandmauer gegen die AfD. Wir brauchen eine Distanzierung von der Partei. Aber mit den Problemen oder mit den Fragen, warum sich die Wählerinnen und Wähler an diese so radikale Partei wenden, mit denen müssen wir uns natürlich beschäftigen. Und wir verwechseln sozusagen die Distanzierung von der Partei mit den Distanzierungen von den Leutchen, die sich hinter denen versammeln. Weil 35-40% einer Gesellschaft sind definitiv zu viele Leute. Die können wir nicht sozusagen aus dem Gespräch, aus der politischen Arena sozusagen verbannen. Und das ist mein Plädoyer. Deswegen treffe ich AfD-Politikerinnen und Politiker in dem Buch. Deswegen treffe ich Leute, die sich sozusagen sehr stark von diesem System, ich nenne sie die Abgedrifteten, quasi sehr weit entfernt haben, weil wir denen natürlich zuhören müssen und weil die natürlich auch nicht in allen Fragen komplett Unrecht haben.
Ich glaube, es ist eine der großen Qualitäten dieses Buches, dass Sie sich eben dieser Argumentation aussetzen, diese Leute treffen, auch ihre eigenen Skrupel schildern, dabei keine zu große Nähe herzustellen und trotzdem aber fair mit denen umzugehen, eben diese Ideen, diese Themen aufzugreifen. Auch Rückschlüsse auf die Entstehung dieser Wut, Sie sprechen von vielen enttäuschten Hoffnungen, zuzulassen und nicht von vornherein nur zu verdammen und zu sagen, ja, so geht das nicht, sondern Sie sind da schon sehr weit breit aufgestellt. Am Anfang sagen Sie, das war ein Buch, was ich nie schreiben wollte. Jetzt haben Sie es geschrieben, es wird breit diskutiert, es gibt Pro und Contra. Sind Sie jetzt froh, dass Sie es geschrieben haben?
Naja, also das ist eine schöne Frage, die Sie stellen und wir sind hier in Leipzig. Da bin ich natürlich gerührt, weil ich bin schon als Kind auf der Leipziger Buchmesse gewesen und so. Nein, natürlich nicht. Ich hätte dieses Buch liebend gerne nicht geschrieben. wirklich nicht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Geschichte des Ostens gut ausgeht. So. Nee.
Jana Hensel, meine Damen und Herren, die halbe Stunde ist um.
Dankeschön.
Ich darf es nochmal. Ich darf es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es war einmal ein Land erschienen im Aufbau Verlag. Vielen Dank Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, Jana Hensel.
Ich danke Ihnen.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.